Wie sieht die Infrastruktur von morgen in Österreich aus? Straßen, Schienen, digitale Netze, aber auch Energieversorgung und Bildung. Wer sind die Menschen, die heute schon an morgen denken? Welche Herausforderungen warten auf uns? Und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Sei dabei und lass uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Auf Forerunners Network, der ESG- und Infrastrukturplattform.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Seherinnen von Forerunners Network. Eines der großen Projekte, die in Sachen Limnologie gerade in Österreich laufen und in Richtung Artenschutz, haben wir heute bei uns im Studio zu Gast. Bei uns ist von der BOKU Wien Thomas Friedrich.
Danke für die Einladung.
Ja, Thomas, Lifeboat for Sturgeon. Normalerweise kommen ja Projekte, die mit Fischen zu tun haben, so richtig nie an die Öffentlichkeit. Es kommen große Skandale, wenn ein Kraftwerk wieder mal den Schwall zu stark gedrückt hat oder wenn eine Chemiefirma vergessen hat, dass sie neben einem Bach angesiedelt ist. Die kommen dann in die Zeitung. Aber dass so ein tolles, gutes Projekt wie Lifeboat for Sturgeon einmal so richtig breit an die Öffentlichkeit kommt, ich glaube, da können sich alle, die Flüsse und ihre Bewohner lieben, richtig freuen.
Ja, und ich glaube, ein Mitgrund, den sehen wir schon da. Störe sind natürlich super niedlich, wenn sie klein sind. Gleichzeitig sind sie super imposant, wenn sie groß sind. Und durch ihre Rolle im Ökosystem sind sie auch Schirmarten für die Gesundheit eines Ökosystems. Und sie sind so einfach ein idealer Botschafter, um die Idee Fluss, Biodiversität unter Wasser, Fische, um das den Leuten näher zu bringen, sind diese Tiere natürlich absolut ideal.
Bevor wir, Thomas, in die Jahrmillionen des Störs gehen, gehen wir vielleicht in einige Jahrzehnte, nämlich in deine. Ja. Wie bist du von der Wiege, von der Krippe, von deinem Laichplatz hierher gekommen ins Studio? Erzähl das ganz kurz.
Gut, ich bin in Linz nahe den Traunauen aufgewachsen und das hat natürlich angefangen, dass man dann als Bub fischen geht. Zuerst vielleicht nicht ganz legal, dann später mit 12, wenn man dann die Fischerkarte machen durfte, dann auch legalerweise. Und dann irgendwann hat man angefangen, kleine Rotaugen und Barsche in ein Aquarium zu stecken. Und dann im Aquariengeschäft einen kleinen Stör gesehen und das war der Auslöser für quasi alles. Mit dem Taschengeld ein großes Aquarium gekauft, gebraucht, da den ersten Stör drinnen gehabt. Und so war das dann irgendwie vorgezeichnet und dann, wenn es in Richtung Studium ging, habe ich gewusst, auf der BOKU gibt es den Professor Jungwirth, der ist mit den Huchen sehr affin und da war ich der Weg auf die BOKU vorgezeichnet. Habe dann eigentlich immer parallel in Teichen Störe gehabt, habe mich um die gekümmert und habe dann parallel und nach meinem Studium zuerst im technischen Büro Plattfisch gearbeitet und dann auf der BOKU direkt und konnte da, indem ich mich in verschiedenen NGOs für die Störe engagiert habe, dann auch schon langsam die ersten Projekte zu den Stören auf der BOKU etablieren. Wir haben dann 2016 mit dem ersten Live-Projekt, wo es um den Sterlet, die kleinste Störe, ging, angefangen und ja, durften dann mit vielen gemeinsamen Partnern nach mehreren Jahren Anstrengungen jetzt das große Lifeboat for Sturgeon Projekt aus der Taufe heben.
Ja, gehen wir vielleicht gleich zum Stör. Der ist ja wahrlich kein Neuling auf diesem Planeten. Erzähle mal über die Familie dieses Fisches, damit vielleicht auch alle kapieren, welche Verantwortung wir dominierenden Menschen für dieses Tier eigentlich haben oder spüren sollten.
Ja, du hast völlig recht, kein Neuling, der schaut auch prähistorisch aus, Schwanzflosse wie ein Hai, diese Knochenplatten außen, also oft sagen sie eine Mischung aus Krokodil und Drache und Hai. Der ist auch wirklich alt, also eine Störe gibt es seit 200 Millionen Jahren beinahe unverändert, das heißt, vor den ersten Dinosauriern gab es schon Störe. Und auf der Nordhalbkugel haben wir eigentlich aktuell 27 Arten, ich sage jetzt mal, gehabt. Und die haben auch sehr unterschiedliche Lebensansprüche. Also viele Störarten sind anadrom. Das heißt, wie Lachse gehen die aus dem Meer in die Flüsse, um abzuleichen. Zum Teil über mehrere tausend Kilometer. Und sie machen das Ganze aber mehrmals im Leben. Gleichzeitig werden sie riesengroß. Der Hausen, den man hier sieht, ist schon ein Riesenfisch, aber diese Art kann bis zu 7 Meter groß werden und 200 Jahre alt werden. Und die brauchen auch 20 Jahre, um mal geschlechtsreif zu werden. Das heißt, wir haben eine Art, die sehr hohe Ansprüche an den Lebensraum hat, sehr hohe Ansprüche an die Konnektivität des Lebensraums und die entsprechend lange Zeiträume benötigt, um sich überhaupt fortzupflanzen.
Darf ich kurz was dazwischen? Weil der Hausen, den lernen wir Wiener Kinder ja in der Volksschule. Ist das der Beluga-Stör? Ist der nicht schon ausgestorben? Wurde der nicht 8 Meter lang? Ja. Also jetzt für die jungen Seher, die gerade von der Heimatkunde eine Aufgabe bekommen haben, bleiben wir ganz kurz beim Hausen, weil das ist ja wahrscheinlich eines der interessantesten Tiere der Erde.
Absolut. Beluga ist der russische Name für Hausen, also das ist dasselbe Fisch. Gibt's oder gab's im Kaspischen und im Schwarzen Meer im Einzugsgebiet und eine separate Population im Po in der Adria. Es gibt immer wieder 8 Meter, 9 Meter, 10 Meter. Also das fotodokumentiert sind die 7 und alles darüber hinaus, glaube ich, da waren die Maßmandeln vielleicht auch noch nicht so geeicht damals. Da hat man halt Fässer aneinander gestellt. Gibt auch die Geschichten mit Ritterrüstungen in den Mägen und so. Aber da ist wahrscheinlich einiges auch als Folklore ein bisschen abzutun aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, würde ich jetzt mal sagen. In der Donau gibt es noch Hausen, allerdings nur auf den untersten 870 Kilometer zwischen Schwarzem Meer und den ersten Kraftwerken am Eisernen Tor. Bei uns, wo er früher völlig normal war, wo ihm zum Teil 50 Tonnen Störfleisch in Wien am Markt verkauft wurden pro Tag, ist er natürlich jetzt seit längerer Zeit bereits ausgestorben.
Wann war das, diese 50 Tonnen per Tag?
Das war durchaus 16., 17., noch ins 18. Jahrhundert hineingehend und dann wurde aber schon der Rückgang dokumentiert in den ersten ichthyologischen Arbeiten.
Okay, bleiben wir vielleicht noch bei der Familie. Ich habe die jetzt beim Hausen da ein wenig unterbrochen. Wie groß waren oder sind diese 27 Arten? Oder erzähl noch ein paar wichtige davon auf.
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt die Schaufelstöre des Aralsees, wo einzelne Arten maximal 25 cm groß werden. Es gibt den, eben wie gesprochen, den Hausen. Es gibt den pazifischen oder weißen Stör, wo nach wie vor eine Sportfischerei an der Pazifikküste auch stattfinden kann. Der wird auch an die 6 Meter groß. Und bei uns in der Donau geht eigentlich die Bandbreite vom Sterlet, einem reinen Süßwasserstör, bis ungefähr 1, 1,2 Meter, eben bis zum Hausen. Und dann gibt es noch einige dazwischen. Ursprünglich hatten wir in der Donau 6 Störarten, aktuell sind 2 aber bereits ausgestorben und die anderen 4 vom Aussterben bedroht und das hat mehrere Gründe. Zum einen schon angesprochen, die Überfischung, die bereits im Mittelalter eingesetzt hat, damals eben wegen des Fleisches, das war natürlich attraktiv und sie sind relativ leicht zu fangen gewesen. Man hat da sogenannte Holzpiloten in einem Hausenzaun in den Fluss gebaut und hat so die Laichzüge eigentlich abgefischt. Und dann ein bisschen später ist wirklich das Verhängnis erst wirklich sozusagen aufgepoppt und das Verhängnis sind die Eier des Störs, weil der echte Kaviar kommt von allen Störarten. Das war anfangs eigentlich in Europa Müll, wurde benutzt, um Schweine zu füttern, um Felder zu düngen. Und irgendwann hat man aber vom russischen Zahnhof diese Delikatesse auch übernommen und anfangs wurde das alles nach Europa importiert. Kühlkette natürlich nicht zufriedenstellend, das war oft verdorben, also das hat nicht wirklich funktioniert. Und irgendwann ist man draufgekommen, Moment, dieses Produkt können wir ja auch hier von unseren Fischen ernten. Und dann hat dieser Kaviar-Goldrausch angefangen. Der Zoo in Hamburg, Hagenbeck, die Familie hat das Geld mit Störschlachterei gemacht. Anfangs war dann noch im 20. Jahrhundert in Nordamerika, hat man den Kaviar in Bars bekommen statt den Erdnüssen, weil das war billig, salzig, damit die Leute mehr Bier trinken. Hat aber auch dazu geführt, dass dann irgendwann dieser Kaviar Gold Rush auch nach Nordamerika übergesprungen ist. Parallel dazu haben wir natürlich die Flüsse massiv verändert. Wir haben den Lebensraum massiv verändert. Die Vielfalt im Fluss, dadurch, dass wir Begradigungen, Uferverbauungen und Ähnliches in den Fluss gebracht haben, einfach schon mal das Potenzial der Flüsse verloren gegangen. Und mit den vielen Staudämmen haben wir dann mehr oder weniger einen der letzten Nägel in den Sarg für die Störe eingeschlagen.
Das heißt, heute ist diese Art so gut wie tot und wenn es dieses Projekt nicht gäbe, wäre, könnte man alle Hoffnung fahren lassen?
Also wir haben in Europa von ehemals über 70 Flüssen, wo es verschiedene Störe gab, aktuell noch 2 bis vielleicht 3, wo sich Störe natürlich vermehren. Die Donau ist einer davon. Der Hausen vermehrt sich noch in der unteren Donau, aber auf einem derart geringen Niveau, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die Bestände nicht selbstständig erholen können, eben auch, weil diese Generationsdauer so lange ist.
Gehen wir jetzt zum Lifeboat-Projekt. Erklär vielleicht kurz einmal die Eckpfeiler, die Säulen, worauf das aufgebaut ist.
Also wir haben grundsätzlich in unserem Projekt, im Lifeboat-Projekt, 5 wesentliche Kernsäulen. Die erste ist, vor allem bei den großen Stören, weil sie so selten sind, dass wir gesagt haben, wir müssen eine lebende Genbank aufbauen. Lebende Genbank heißt, dass wir zum einen die Infrastruktur brauchen, und das ist eben das Boot, aber auch eine zweite Anlage in Ungarn, wo wir Elterntiere halten können. Diese Elterntiere suchen wir so, dass wir in Kaviarfarmen in ganz Europa gehen, dort Finclips nehmen, also Genproben nehmen von den Fischen und uns einmal anschauen, sind diese Fische jetzt aus der Donau ursprünglich oder sind diese Fische vielleicht aus dem kaspischen Einzugsgebiet, weil es die Arten ja in beiden gibt und in den Fischfarmen finden wir alles. Wenn wir bestätigen können, dass es Donaufische sind, schauen wir uns als nächstes an, wie nah sind die miteinander verwandt, damit wir größtmögliche Vielfalt in dem Elterntierbestand haben und dann schauen wir uns auch noch das Geschlecht an. Und so wählen wir dann die Tiere aus, die wir für das Projekt kaufen.
Ich muss dich noch einmal unterbrechen.
Gerne.
Das Fischfarmen. Ja. Mhm. Erklär kurz, was sind Kaviar-Fischfarmen? Was spielt sich dort ab? Sind sie gut, schlecht, whatever?
Grundsätzlich gibt es aktuell keinen legalen Wildkaviar zu kaufen, sondern alles, was man an Kaviar legal kaufen kann, kommt aus Farmen. Und das ist aus zweierlei Gründen sehr gut. Im Prinzip kann man sich das vorstellen. Es ist einfach eine Fischzucht, nur da sollten dort Störe schwimmen. Und sowohl das Fleisch als auch die Eier der Störe werden dann, wenn sie geschlachtet werden, genutzt. Hat zum einen den Vorteil, dass dadurch auch der Preis des Kaviars deutlich gesunken ist und dass die Wilderei, die in vielen Bereichen noch Thema ist, trotzdem nicht mehr so lukrativ geworden ist und einfach es das Produkt am Markt gibt, aber eben aus legaler Quelle. Und das Zweite ist, dass natürlich durch die Zucht jetzt für die kommerzielle Nutzung auch die entsprechenden Techniken entwickelt worden sind, ein wirtschaftliches Interesse daran ist, diese Techniken zu verfeinern und dann, dass wir auch als Naturschutz-Nachzuchtprojekt uns natürlich an diese Techniken dann anhalten können, auch wenn wir sie wiederum ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickeln. Also wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit einigen Farmen und es gibt da durchaus auch Farmen, die uns aktiv unterstützen und sagen, na, sie finden das toll und sie wollen auch aus ihren Bemühungen wieder der Natur was zurückgeben und den Stören was zurückgeben. Also die sind eigentlich ein sehr wichtiger Partner für uns.
Also jetzt einmal Gendatenbank aufbauen. Nächster Pfeiler.
Nächster Pfeiler ist, dass wir die Bestände in freier Wildbahn stützen wollen. Das heißt, wir reproduzieren unseren Elterntierbestand. Da haben wir ein Zuchtbuch zu wissen, wer darf mit wem, wer ist nicht mit wem verwandt und was sind die beste, zweitbeste Kombination und so weiter. Die Tiere, die Jungtiere, und das ist ganz wichtig für uns, werden im Flusswasser erbrütet und im Flusswasser großgezogen. Störe haben wie fast alle anderen Fischarten auch ein sogenanntes Homing-Verhalten. Das heißt, die wollen dort ihre Eier legen, wo sie auch selbst aus dem Ei geschlüpft sind. Und diese Prägung kommt einfach in den frühen Lebensstadien durch das Wasser, wo sie drinnen sind, zustande. Das heißt, wir haben einen Standort gebraucht, wo wir Flusswasser haben, aber auch hochwassersicher sind. Und so sind wir eben auf dieses Schiff gekommen, weil das ist gar nicht so leicht zu finden. Und diese Fische werden bei uns dann im Donauwasser großgezogen und in verschiedenen Größen in die Donau besetzt. Wir züchten die Fische dann im Donauwasser, ziehen die auf und lassen die dann an verschiedenen Standorten aus. Irgendwann soll das Ganze natürlich dann hoffentlich auch mal wieder so weit kommen, dass die Bestände in freier Wildbahn dann so groß sind, dass sich die auch selbst weiter erholen können. Das heißt, der nächste Eckpfeiler ist dann, dass wir monitoren, das heißt, wir gehen raus und schauen, was für einen Impact haben unsere ausgelassenen Jungfische auf die Population. Gibt es vielleicht auch wilde Rekruten, also wilden Nachwuchs und wie ist das Verhältnis zueinander? Und langfristig ist das Ziel von solchen Maßnahmen natürlich immer, dass wir auch wieder damit aufhören können und die Natur die Arbeit selbst erledigt. Man kann aber jetzt schon sagen, dadurch, dass es so wenige Fische sind und auch die Generationsdauer so lange ist, dass man die Maßnahmen wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte aufrechterhalten muss.
Habt ihr jetzt bei euren aktuellen Abfischungen schon Wildbestand, also natürliche Reproduktion, vorfinden können?
Also wir haben im Vorgängerprojekt eben rein mit dem Sterlet in Österreich gearbeitet und jetzt, das hat 2017 wirklich aktiv gestartet und wir haben erst so in die letzten zwei Jahre konnten wir hier eine Zunahme wahrnehmen in unseren Erhebungen. Also es dauert einfach eine Zeit. Also Naturschutz kann nicht innerhalb von drei Jahren ist alles wieder gut, sondern es braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Wir haben ja auch doch etliche Jahrzehnte bis Jahrhunderte alles zerstört. Das heißt, man kann nicht erwarten, mit einem Projekt ist auf einmal alles wieder eitel Wonne, sondern es braucht da natürlich einen gewissen Biss und eine gewisse Bereitschaft dabei zu bleiben, damit es dann funktioniert. Und wir haben letztes Jahr einige Sterlet-Jungfische im Bereich um Wien gefangen und wir schauen uns jetzt gerade genetisch an, wo sind die wirklich her? Sind das wilde Rekruten oder sind das vielleicht Tiere, die wir als Larven und Brütlinge ausgelassen haben? Weil von dem Habitus, wie sie ausgeschaut haben, sind sie sicher in freier Wildbahn aufgewachsen, aber das schauen wir uns im Detail gerade an.
Du wirst ja wie viele andere Wissenschaftler auch das europäische Renaturierungsgesetz durchgelesen haben oder hineingeflogen sein in die für dich relevanten Teile. Fühlst du dich dadurch stärker vertreten, bestärkt? Glaubst du, dass wir da den richtigen Weg gehen? Im Augenblick redet man in Europa über alles, nur nicht über Renaturierung. Wir haben gerade andere Probleme, aber bleiben wir da jetzt einmal dabei.
Na, also für uns war das ein sehr wichtiger Kampf und also an dem Tag, wo es durchgegangen ist, sind doch einige Flaschen aufgemacht worden. Ja, das kann ich so sagen. Na, also das ist ein ganz ein wesentlicher Eckpfeiler, weil auch hier so ein Projekt ist hier nur ein kleiner Baustein. Mhm. Ja. Wir können uns zum Beispiel jetzt in diesem Projekt nicht um die Durchgängigkeit kümmern. Das ist ein Riesenthema zusätzlich. Die Revitalisierung der Flüsse ist parallel ein Riesenthema und es braucht genau solche Rahmengesetze und Rahmenprogramme, wie damals schon die Wasserrahmenrichtlinie, die überhaupt was anschiebt. Ja. Aber natürlich, es gibt immer andere Interessen und die geopolitische Situation kann natürlich auch solche Anstrengungen immer wieder erschweren. Ja. Also es Naturschutz ist ein Thema. Kampf gegen Windmühlen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall etwas, und da kommen wir dann vielleicht auch schon zum nächsten Heckpfeiler des Ganzen, wo man dranbleiben muss, wo man die Leute einfach begeistern muss dafür. Und genau mit solchen Maßnahmen kann man die Leute dafür begeistern. Wenn jetzt an kleinen Bach revitalisiere, ist das enorm wichtig, aber es ist für Leute, es ist für die Bevölkerung gar nicht so fassbar oft, was bewirkt denn das jetzt eigentlich, weil sie ja nicht reinschauen können in den Bach.
Ja.
Und jetzt haben wir hier zum Beispiel mitten im Herzen von einer Millionenstadt eine sehr attraktive Story mit dem Upcycling dieses fast 60 Jahre alten Schiffes, das früher benutzt wurde, um Steinschlichtungen zu bauen, also antiökologisch, und jetzt ein Schiff für die Ökologie ist, wo wir Führungen geben können und wo wir einfach die Leute für das Thema begeistern können. Und diese Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch ganz zentral, um langfristig auch Stakeholder und Entscheidungsträger zu erreichen, um entsprechend finanziell ausgestattet zu sein für Naturschutzprojekte.
Das ist dann schon die nächste Frage. Welche Partner auf der wissenschaftlichen Seite und welche von der Seite der Donatoren versammeln sich bei Lifeboat for Sturgeon?
Es ist grundsätzlich ein Live-Projekt, das heißt, die Schirmherrschaft ist durch das Live-Programm der EU, die auch 67% des Volumens fördern. Dann in Österreich selbst ist es dann das Landwirtschaftsministerium, die Stadt Wien und die Via Donau als Wasserstraßendirektion. Und dann haben wir noch 11 Partner aus verschiedensten Donauländern, also wir sind in 8 Ländern, wo wir in dem Projekt arbeiten. Und dazu kommen dann unsere weiteren Co-Finanziers. Und das reicht von der Fischerei Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, kleinere Fischereivereine, Dachverbände von Fischereivereinen, die Nationalparkverwaltung, bis zu einem Gärtnerbetrieb, bis zu Kaviarfarmen, bis zu Einzelpersonen, die auch gesagt haben, kennt ihr was mit 2.000 Euro anfangen? Durch die EU-Förderung wird das Ganze dann eben aufsummiert. Also gibt einen sehr guten Drive und auch es kommen nach wie vor Leute auf uns zu. Und wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, dass man unsere Elterntiere adoptieren kann gegen einen Betrag pro Jahr, auch vor dem Hintergrund des Projektes 2030 aus. Und dann braucht es ein Nachfolgeprojekt und wenn wir da ein Loch hätten, wir müssen die Fische füttern, es braucht das Personal, es braucht die Betriebsmittel. Also diese Adoptionen sind für uns ein wichtiges Tool, dass man sagt, wir haben einen Notgroschen, damit wir irgendwo mal was überbrücken könnten, damit wir das aufrechterhalten können. Ja.
Jetzt gehen wir vielleicht einmal zum Wissenschaft raus aus dem Elfenbeinturm hinein in die Menschen. Irgendjemand war so gescheit und hat das gemacht, aber du bist auch selber einer, der das popularisiert, Führungen macht. Wie ist denn da die Reaktion der Bevölkerung, wenn sie nicht mit einem süßen Eisbären, ein Streicheltier, ein Schimpron, sondern da eben mit Fischen aufeinander trifft. Was sagen die Kinder dazu, was sagen die Erwachsenen dazu? Für die ist ja das relatives Neuland eigentlich.
Absolut. Also wir haben von Volksschulkindern bis zu 8. Klasse Gymnasium, bis zu natürlich alle Altersstufen, schon in der alten Station und jetzt auch natürlich am Boot. Und die Leute sind eigentlich durchwegs begeistert. Also es ist, zum Teil dürfen die Kinder bei uns auch dann einen Fisch in die Donau auslassen. Also das schafft eine Verbindung und die Leute sind durchwegs begeistert. Manchmal ist am Anfang noch, oh Gott, das schaut ja aus wie ein Hai und wird riesengroß. Aber diese Ängste kann man eigentlich relativ schnell entkräften. Also das kommt wirklich sehr gut an. Wir können uns auch vor Anfragen zum Teil gar nicht retten, was Führungen betrifft. Und es macht auch Spaß und vor allem kann man da auch ein bisschen kreativ und innovativ sein. Wir haben hier nicht sichtbar, aber auf der anderen Seite der neue Donau letztes Jahr ein 12 Meter großes Hausen-Graffiti sprayen dürfen, wo wir mit Kindern gearbeitet haben, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die in so einer NGO, wo sie einen Buddy zur Seite bekommen, quasi Ausflüge machen.
Sindbad oder?
Junos. Früher Big Brothers, okay, Big Sisters, jetzt Junos. Und die Kinder haben dann selber noch einen kleinen Stör quasi hingesprayt und haben dort ihren Wunsch hineingeschrieben, was macht mein Stör, den ich ausgelassen habe in 20 Jahren und was mache ich in 20 Jahren. Und das sind natürlich total berührende Elemente und auch oft bei vielen Schulkindern ist so, was arbeitet ihr? Wir arbeiten das. Was, das kann man arbeiten. In die Richtung kann ich mich weiterentwickeln selber und das ist natürlich extrem.
Arbeiten auf der Donauinsel oder auf der Donau, für viele ein Traum, oder?
Auf jeden Fall.
Ihr habt es dann sogar ins Merchandising mit einbezogen. Werden die auch gekauft, die Kuschelstöre?
Die Kuschelstöre, also wenn man einen Fisch adoptiert bei uns, bekommt man einen, je nach Störart, die man adoptiert, einen kleinen oder einen größeren. Und auch wenn Fischerinnen einen Stör jedweder Art in der Donau oder der Mach oder einem anderen Fluss fangen, bitten wir darum, dass die Information zu uns gelangt mit Foto, Fangort, Fangdatum. Und als Dankeschön, wenn man einen Fang meldet, dann bekommt man auch einen zugeschickt.
Jetzt haben wir von den verschiedenen Donatoren des Projekts gesprochen. Haben sich auch schon Firmen im Rahmen, zum Beispiel die eben viel mit Wasser zu tun haben, im Rahmen ihrer ESG-Verpflichtungen an euch gewarnt und gesagt, ich würde gern, keine Ahnung, 50 Führungen kaufen, whatever, oder Geld geben für das Projekt? Oder ist das noch im Aufbau begriffen?
Das ist noch im Aufbau begriffen. Also wir haben einzelne Firmen, die uns zum Beispiel Teichfläche zur Verfügung gestellt haben. Aber jetzt wirklich, dass man sagt, im Rahmen der ESGs, das haben wir auch noch nicht jetzt aktiv lanciert oder sind noch nicht aktiv an Firmen herangetreten, muss man auch dazu sagen. Aber das wäre natürlich auch langfristig wünschenswert, dass man sagt, der Naturschutz kommt nicht nur aus der öffentlichen Hand, sondern der Naturschutz kommt auch aus der Privatwirtschaft oder eben aus der Öffentlichkeit. Ja, das ist was wir langfristig auf jeden Fall entwickeln wollen.
Gehen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich zu den Menschen, die im Fluss leben, dort, wo die Störe sind. Ich habe da einmal eine ganz, ganz berührende Dokumentation gesehen, ja, von einem Rumänen, der nahe dem Donaudelta, da versucht eben Störe wieder aufzuziehen und zu retten. Es kam auch in dem Beitrag vor von einem Mann aus einem Dorf, der vor 20 Jahren einen Stör gefangen hat mit, glaube ich, 55 Kilo Kaviar drin und der seither eben der gemachte Mann und im Dorf ist. Und dann siehst du eben wieder ein paar Glücksritter, die in irgendwelchen Fässern am Fluss kampieren und dort versuchen, den Beluga ihres Lebens zu fangen. Ich glaube, das sind super wichtige Stakeholder, ja, dass man die ins Boot holt. Und zwar jetzt nicht nur bei uns, ja, es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Störangler bei uns, sondern eben dort auf diesen letzten 870 Kilometern, wo es den Stör noch gibt. Wirkt da Lifeboat for Sturgeon auch hin?
Ja, also es ist natürlich so, wir haben an der unteren Donau, im Donaudelta, Fischerdörfer, wo zum Teil gezielt noch Wilderei auf Störe betrieben wird. Zum Teil, wenn jemand auf andere Fischarten fischt und zufällig einen Stör hat, ist die Versuchung natürlich groß, den zu behalten. Zum einen, weil es auch traditionell das Essen des Störs natürlich dort für Hochzeit und Ähnliches ganz, ganz zentrale Rolle ist. Zum anderen, ein großer weiblicher Stör mit Kaviar kann das Einkommen von 1 bis 2 Jahren bedeuten. Wir haben uns in diesen Ländern mit dem WWF zusammengetan, in Rumänien, Bulgarien und auch in der Ukraine, die seit Jahren dort wirklich Bewusstseinsbildung auch betreiben. Und die Aufgabe bei denen ist einfach, dass sie zum einen mit den Behörden arbeiten, um die Kontrollen auch zu erhöhen und zu verschärfen. Und zum anderen aber mit diesen Fishing Communities in den Dörfern aktiv arbeiten und dort Bewusstsein schaffen, dass wenn ihr das jetzt ausrottet, habt ihr nie wieder die Chance, diese Ressource zu nutzen. Und ich war gerade letzte Woche gemeinsam mit Kolleginnen des WWF auch in Rumänien in so einem Dorf. Wir haben dort einige Fische in die freie Wildbahn entlassen mit den Fischern gemeinsam und haben dort auch sehr, sehr gute Gespräche geführt. Und man darf die jetzt nicht nur als die bösen Fischer abtun, sondern zum einen, es ist auch eine sozioökonomische Frage und zum anderen kann man aber natürlich extrem viel lernen von diesen Leuten, weil die haben 60 Jahre jeden Tag auf dem Fluss verbracht und wissen halt unendlich viel. Ja, also das sind ganz wichtige Stakeholder und es ist ganz wichtig, dass man die irgendwie ins Boot auch mitholt und dass die dann die Idee auch mittragen. Aber es ist natürlich ein Knochenjob. Also wir haben schon wirklich oft auch Reports, wo dann zum Beispiel die ukrainische Grenzpolizei trotz des Krieges einen Wildererring aufmacht und dann etliche große Störe konfisziert. Also es ist ein anhaltendes Problem, das wir auf jeden Fall haben. Ja.
Aber die Vision könnte genauso sein wie der Sohn von Marlon Brando, der auf seiner Südseeinsel, ich glaube irgendwo im polynesischen Atoll, dort wurde eine bestimmte Fischart gern gefischt von den Einheimischen und um, keine Ahnung, $2 das oder um $1 das Kilo am Markt verkauft. Jetzt ist dort mehr oder weniger Catch and Release und die Menschen zahlen, die dorthin fischen fahren, ist halt eine beduchtere Klientel, die geben dort $4,000-$5,000 in der Woche aus. Die Nationalparks in Südafrika, wo keine Elefanten geschossen, sondern beobachtet werden, ich glaube, oder korrigiere mich, das könnte ja für diese für diese Region auch eine Option für die Zukunft sein, dass es eine Art Störtourismus gibt, ja, wo man dieses Tier beobachtet, vielleicht sogar catched and released, ja, und wo dann halt Fischer, die gern Geld ausgeben, um halt in der Welt unterwegs zu sein, dort als touristische Einnahmequelle zu generieren. Oder ist das noch zu fern? Ist das dort unten noch alles zu einfach?
Also das Catch and Release ist sehr differenziert in diesem Fall zu betrachten, weil wir natürlich die Tiere, die in den Fluss hineinkommen, das sind die Tiere, die am Laichzug sind. Und da gibt es schon Beobachtungen, wenn die zu sehr gestresst werden, dass sie dann sagen, nicht mit mir und wieder umdrehen und dann in diesem Jahr nicht ableichen. Also muss man sich sehr genau anschauen, wo kann ich das betreiben? Kann ich das vielleicht noch in einem Donaudelta betreiben, aber dann weiter flussauf nicht mehr oder vielleicht doch überhaupt nur im Schwarzen Meer? Das ist nicht so ganz einfach. Aber dieser Ökotourismus nicht zwingend nur die Störe, aber eben allein die Vogelfauna und andere Fischarten. Also da hat das Donaudelta und die untere Donau natürlich schon auch Potenzial. Und das wird auch versucht. Also in dem Dorf, wo wir waren, hat der WWF den Fischern quasi ein Boot mit 14 Plätzen zur Verfügung gestellt, dass die wirklich für Touristen, die den Radweg machen, dann als Guides auf der Donau mit den Touristen unterwegs sind. Ein kleines Restaurant hat die Fishing Community dort, wo sie dann den gefangenen Fisch auch direkt vermarkten können. Also es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, um das in eine Richtung sanften Ökotourismus auch ein bisschen umzuwandeln. Und ich bin ja auch absolut dafür, Fisch aus freier Wildbahn nutzen zu können. Es ist ja eigentlich unglaublich schade, dass wir in Österreich an zwei Stellen, und das ist in Oberösterreich, bekommt man einen wild gefangenen Fisch aus der Donau zu essen. Und dadurch geht ja auch der Bezug der Leute zu dem Ökosystem total verloren. Also das ist eigentlich schon wichtig, finde ich auch, wenn die Ressource das Potenzial hat, sie zu nutzen, dann soll man die auch unbedingt nutzen. Und so wäre es auch langfristig bei den Stören wieder. Ja.
Gehen wir jetzt einmal zurück zu Lifeboat for Sturgeon. Wir haben es am Anfang gesagt, oder du hast es ja gesagt, Ziel ist eine ausreichende, eigenständige Reproduktion der verschiedenen Störarten, die er da betreut. Du hast auch schon vorher gesagt, dass das kein Projekt ist wie der Heizungstausch in Österreich bis ins Jahr 2030. Hast du sowas wie eine Jahreszahl? Ich kann mir vorstellen, eigentlich nein, sondern du wirst wahrscheinlich eher in Projektschritten denken und so kleine Ziele als nächstes zu erreichen. Aber es kann, du hast vorher gesagt, die Zielerreichung kann viele Jahrzehnte dauern.
Ja, also wenn ich vielleicht irgendwann mal in Pension gehe, in 25 bis 30 Jahren, wenn wir es bis dahin geschafft haben, die Populationen zu stabilisieren, kann ich als glücklicher Mensch in die Pension gehen. Und wenn vielleicht wenn mit 80 dann die Donau dann durchgängig ist und der erste Stör östlich von Wien dann wieder ableicht, der erste Hausen, dann kann ich als glücklicher Mensch abtreten, glaube ich.
Ja, wunderschön, sowas. Die Natur ist die Natur. Ja. Ja. Und das ist kein Lego-Baustein, ja, den man schnell zusammensetzt. Und das ist schön. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich möchte am Schluss noch einmal auf dich eingehen, Thomas. Störe sind ein großes Interesse von dir, ein Teil deines Lebens. Vielleicht hast du schon den einen oder anderen Thomas Friedrich der Zukunft mehr oder weniger erzeugt durch deine Führungen, der dann auch sagt, genau sowas möchte ich auch machen und mich dem Stör widmen. Gibt es, weil die Welt unter Wasser ist deine, gibt es auch noch andere Arten, wo du sagst, auf die möchte ich hinweisen, die würden sich ähnliche Projekte verdienen, die einmal so groß werden wie Lifeboat for Sturgeon?
Auf jeden Fall. Wir haben ein ähnliches Projekt, allerdings kleiner geartet, zum Beispiel für die Esche am Kamp.
Ja.
Und natürlich das Flaggschiff der Alpenflüsse, der Huchen, würde, finde ich, dringend einmal auch erfordern, dass man sich wirklich beschäftigt, wie viele Bestände haben wir noch, wie schauen die genetisch aus und kommen wir vielleicht leider auch irgendwann an den Punkt, wo wir versuchen müssen, diese Stämme auch zu fördern mit Nachzuchten aus der Gefangenschaft, aber wirklich dann lokal in den jeweiligen Flüssen. Oder reicht es, wenn wir wirklich großflächig hier mit Revitalisierungen auch arbeiten, um den Huchen und seine Nahrungsbasis, die wird er oft vergessen, auch wieder zu etablieren. Und wir haben natürlich viele extrem tolle Kleinfischarten, die ganz oft unter den Rost fallen, wo man vielleicht nicht ein Projekt in dieser Größe braucht, aber die trotzdem wert sind, dass man sagt, wo kann ich lokal arbeiten mit Revitalisierungen, unter Umständen wo notwendig mit Wiederansiedlungsprojekten, damit ich auch diese Fische erhalte. Weil am Ende des Ganzen ist es ein großes Ganzes und je mehr Bausteine, da sind wir wieder beim Lego, je mehr Bausteine rausfallen, desto instabiler wird die Burg und irgendwann fällt sie zusammen. Von daher ist es natürlich, ist jetzt kein Fisch über den anderen zu stellen. Ja? Aber natürlich warten wieder Stör oder der Huchen. Wenn es denen gut geht, dann geht es auch meistens den anderen im Fluss gut und von daher sind das natürlich tolle Botschafter und auch Schirmarten für das Ökosystem.
Ich glaube, ich will diesen schönen Schlussworten nichts mehr hinzufügen, außer schaut natürlich auch im Sinne des Revenant Nature Trust auf die Bachforelle. Schaut bitte ins Boot, schaut euch Lifeboat for Sturgeon live an und lernt eine wunderbare Welt unter Wasser kennen. Ja? Ihr braucht nicht mal den Kopf unterzutauchen dafür. Und in diesem Sinn bedanke ich mich bei dir, lieber Thomas Friedrich, dass du uns heute hier zur Seite gestanden bist.
Vielen Dank.
Danke.